Respekt, der Podcast vom LSVD.
Herzlich willkommen wieder im Respekt-Podcast. Hier ist euer Host Kerstin Toos und ich habe heute zwei GästInnen bei mir. Und wir sprechen heute über ein topaktuelles Thema, das leider immer noch aktuell ist. Wir würden uns ja alle wünschen, dass es schon irgendwann mal durch wäre. Aber jetzt warten wir gerade noch bis nach der parlamentarischen Sommerpause. Wovon spreche ich? Vom Selbstbestimmungsgesetz. Stellt euch doch gerne selber vor, aus welcher Position blickt ihr heute überhaupt auf das Selbstbestimmungsgesetz?
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Kalle Hümpfner. Ich benutze keine Pronomen und ich arbeite seit 2020 für den Bundesverband Trans und bin dort zuständig für den Fachbereich Gesellschaftspolitik. Und ich kann wirklich sagen, dass ich seit meinen ersten Arbeitswochen immer mit dem Selbstbestimmungsgesetz zu tun hatte und auch jetzt die aktuellen Diskussionen sehr aufmerksam verfolge.
Schön, dass du da bist.
Ja, und ich bin Albert Rebert aus dem LSVD-Bundesvorstand, für mich auch keine Pronomen, und bin im Vorstand seit dem Frühjahr 2022, arbeite hauptsächlich zu den Themen Gesundheit, Flucht und eben auch Selbstbestimmung und befasse mich mit Fragen rund um Selbstbestimmungsgesetzgebung seit meiner Zeit in Großbritannien, wo das Thema bereits früher aktueller geworden ist als hier.
Selbstbestimmung, mehr Selbstbestimmung, für wen eigentlich?
Ja, beim Selbstbestimmungsgesetz geht es um die Frage, wie kann der Vorname und auch der Geschlechtseintrag personenstandsrechtlich geändert werden. Also es geht um die Frage, wie können Personen, die sagen, diese Angaben passen für mich nicht, die auf einer rechtlichen Ebene wirklich auch amtlich ändern lassen. Und es betrifft unter anderem eben Transpersonen, Personen, die sich eben mit dem Geschlechtseintrag, den sie nach Geburt eingetragen bekommen haben, nicht identifizieren. Auch nicht-binäre Personen hoffen auf das Selbstbestimmungsgesetz, also Personen, die sich als weder männlich noch weiblich verorten. Und intergeschlechtliche Personen werden auch vom Selbstbestimmungsgesetz betroffen sein. Also da geht es um Personen, die auf Ebene der körperlichen Geschlechtsmerkmale sagen, dass ihre körperliche Merkmale eben wesentlich vielfältiger sind als das, was sich die Medizin unter männlich und weiblich vorgestellt hat. Und all diese Gruppen haben jetzt im Moment unterschiedliche rechtliche Grundlagen und warten eben darauf, dass wirklich ihre Erklärung selbst ausreichen wird, um den Eintrag zu ändern.
Wie ist denn der aktuelle Stand? Also welche Gesetze regeln aktuell die Personenstandsänderung?
Ja, aktuell haben wir zwei unterschiedliche gesetzliche Grundlagen, um den Geschlechtseintrag zu ändern. Die erste Grundlage ist schon sehr, sehr alt. Das ist das sogenannte Transsexuellengesetz, kurz auch TSG. Das wurde 1980 verabschiedet, trat 1981 in Kraft und war damals wirklich auch erst das zweite Gesetz weltweit, das ermöglicht hat, den Geschlechtseintrag zu ändern. 1980er Jahre war natürlich noch eine komplett andere Zeit. Damals galt Transgeschlechtlichkeit fälschlicherweise noch als psychische Störung und man merkt es diesem Gesetz auch wirklich sehr, sehr deutlich an, dass es eine pathologisierende Vorstellung von Transgeschlechtlichkeit gibt. Also mit pathologisierend meine ich eben, dass Transgeschlechtlichkeit als psychische Störung einkategorisiert wurde. Und man kann auch wirklich sagen, die Kritik an dem TSG ist seit Jahrzehnten schon sehr, sehr stark. Und es gibt auch wirklich immer wieder große Kritikpunkte. Da können wir auch gern nochmal drauf zu sprechen kommen. Wichtig ist auf jeden Fall, nach dem TSG ist bis heute ein Amtsgerichtsverfahren nötig, um den Geschlechtseintrag zu ändern. Und gleichzeitig brauchen Personen auch immer zwei Gutachten, die Transgeschlechtlichkeit nachweisen sollen. Und die andere rechtliche Grundlage ist das Personenstandsgesetz, genauer gesagt der Paragraph 45b. Und der wurde Ende 2018 eingeführt. Also vorher, kleine Exkurs, gab es einen Beschluss vor dem Verfassungsgericht zur sogenannten dritten Option. Da wurde eben gesagt, das ist nicht ausreichend, dass wir in unserem Personenstandsrecht allein die Geschlechtseinträge männlich, weiblich und keinen Eintrag haben. Deswegen gibt es seither auch den Eintrag divers. Bei der Änderung über das Personenstandsgesetz läuft das Ganze etwas einfacher über das Standesamt. Es ist also kein Gerichtsverfahren notwendig und Personen brauchen lediglich eine ärztliche Bescheinigung. Das wird aber auch sehr häufig kritisiert, weil mit einer ärztlichen Bescheinigung natürlich auch eine gewisse Vorstellung von Krankhaftigkeit verbunden ist. Alternativ, wenn Personen keine Bescheinigung einbringen können, gibt es auch die Möglichkeit, eine eidesstattliche Versicherung zu geben. Das ist aber auch sehr hochschwellig und gleichzeitig ist es da auch eben immer die Sorge bei manchen Personen, dass sie da auch strafrechtlich belangt werden können.
Ich würde vielleicht ganz gerne ergänzen zu dem Paragraphen von 2018, den Kalle erwähnt hat, dass das Bundesverfassungsgericht damals tatsächlich sehr allgemeine, sehr fortschrittliche Vorschläge, Empfehlungen gegeben hat und durchaus auch zur Diskussion gestellt hat, warum wir überhaupt Geschlechtseinträge in Ausweisdokumenten brauchen und ob wir das nicht vielleicht einfach sein lassen könnten. Und dass dann die Bundesregierung, also die Gesetzgeberin, sich entschieden hat für eine viel schmalere Auslegung dieser Empfehlung in der Umsetzung. Also die Diskussion, die wir gerade führen, ist überhaupt nicht neu und wir hätten eigentlich auch schon vor ein paar Jahren die Gelegenheit gehabt, da viel tiefer einzusteigen.
Und warum hat es noch nicht geklappt?
Oh, das ist eine gute Frage. Also ich denke, was gerade gesagt wurde, dass es tatsächlich mal eine breitere Diskussion auch gab, brauchen wir überhaupt einen Geschlechtseintrag oder auch die Anregung vom Bundesverfassungsgericht, da nochmal ganz neu drüber nachzudenken. Das ist absolut wichtig. Das wird aber aktuell auch wiederum sehr stark vergessen. Es war ziemlich deutlich im Jahr 2018, dass es dafür vermutlich keine politischen Mehrheiten gibt. Wir hatten damals ja auch eine große Koalition, die sich dann wirklich auch für die kleinste mögliche Reform entschieden hat, was das Personenstandsrecht anging. Und es gibt tatsächlich auch jetzt schon wieder Beschwerden vor dem Bundesverfassungsgericht, ob das wirklich auch so angemessen war, hier unterschiedliche rechtliche Grundlagen zu schaffen. Einerseits eben für intergeschlechtliche Personen und auf der anderen Seite eben für trans- und nicht-binäre Personen.
Ja, nach dem aktuellen TSG-Verfahren ist es ja auch so, dass das Gutachten ja auch teuer ist und auch Gerichtskosten anfallen, die eigentlich vermeidbar sind. Was melden denn Personen, die diesen Prozess durchlaufen, euch mit, uns mit, als Verbände, wie das wahrgenommen wird?
Ich glaube, allgemein melden sie das rück, was wir uns alle vorstellen können. Es ist körperlich und emotional extrem anstrengend. Es kostet unfassbar viel Zeit, die geeigneten Personen zu finden, mit denen man diesen Prozess überhaupt bestreiten kann. Die Befragung, die Begutachtungsprozesse, die Menschen dafür durchlaufen müssen, sind entwürdigend, grenzüberschreitend, völlig ungerechtfertigt in die Intimsphäre ein. Menschen müssen Fragen beantworten, über die sie teilweise ihren engsten FreundInnen keine Auskunft geben wollen würden. Und das Ganze ist nicht mal zielführend, weil außer einer Person selbst niemand Auskunft über ihre Geschlechtlichkeit geben kann.
Ja, es gibt auf jeden Fall eine riesen Frustration, dass es weiterhin diese Begutachtung braucht, also rein gesetzlich, um den Geschlechtsantrag zu ändern nach TSG. Und wie Alva eben gerade schon gesagt hat, also es werden auch immer wieder sehr heftige Geschichten geteilt, was in den Begutachtungen alles abgefragt wird. Also da geht es viel um Sexualität, um sexuelle Vorlieben. Es geht auch um die Wahl der Kleidung bis hin zu der Wahl der Unterwäsche. Wir haben auch einzelne Berichte von Personen, die wirklich auch körperliche Untersuchungen über sich ergehen lassen mussten. Und das ist alles eben sehr grenzüberschreitend und übergriffig und hat überhaupt nichts in einem Verfahren zu tun, was eigentlich ein sehr trockenes und bürokratisches Verfahren ist, wo es darum geht, welcher Geschlechtseintrag amtlich eingetragen wird. Also wenn wir uns eben darauf gerade politisch geeinigt haben, dass es weiterhin einen Geschlechtseintrag gibt. Und was so unglaublich frustrierend eben auch daran ist, dass überhaupt nicht anerkannt wird, dass wir mittlerweile eben einen sehr breiten Konsens haben in der Psychologie, in der Medizin, dass Transgeschlechtlichkeit eben keine psychische Störung ist, dass Transpersonen eben sehr gut für sich selbstbestimmte Entscheidungen treffen können. Was man eben auch nicht vergessen sollte, ist, dass diese ganze Begutachtung auch sehr, sehr teuer ist. Also im Schnitt kommen da auf Personen Kosten von um die 1.800 Euro zu. Das hat mal ein Gutachten des Bundesfamilienministeriums herausgearbeitet. Und das sind Kosten, die die Personen in der Regel auch selber tragen müssen. Also wirklich kein Pappenstiel. Und da bleibt auf jeden Fall zu hoffen, dass es durch das Selbstbestimmungsgesetz alles deutlich niedrigschwelliger wird, aber eben auch zugänglicher für viele Personen.
Keine News vom LSVD mehr verpassen. Jetzt im kostenlosen Newsletter eintragen. lsvd.de oder folgt uns bei Instagram unter lsvd-bundesverband.
Wenn wir jetzt mal die Frage, ob es überhaupt einen Personenstand braucht, beiseite stellen, wo ist denn überhaupt der Personenstand wichtig? In welchen Dokumenten wird der aufgeführt? Wann wird man im Alltag damit konfrontiert?
Also tatsächlich ist es so, dass wir im Personalausweis gar keinen Geschlechtseintrag hinterlegt haben, aber im Reisepass steht ein Vermerk, Ansonsten kann man sagen, an ganz vielen Stellen ist unser rechtliches System mittlerweile so hin orientiert, dass der amtliche Geschlechtsantrag keine große Rolle mehr spielt. Aber es gibt noch bestimmte Fälle, wie zum Beispiel das Thema Elternschaft, wo es eine große Rolle spielt, was Personen für einen amtlichen Geschlechtsantrag mal hatten bei Geburt, muss man ehrlicherweise sagen. Also geht es dann gar nicht so darum, was nach einer Änderung entstanden ist. Aber es ist ein sehr paradoxes Phänomen, dass wir eigentlich immer mehr uns dahin entwickeln, dass Geschlecht im Recht eine weniger große Rolle spielt und trotzdem gibt es diese riesige Debatte um das Selbstbestimmungsgesetz und es soll dann doch an vielen Stellen wieder zu neuen Hürden kommen, um den Geschlechtseintrag zu ändern oder an bestimmten Stellen sollen dann Ausnahmeregelungen getroffen werden, wie von dem geänderten Geschlechtseintrag abgewichen werden kann, aber das sind Themen, die wir sicherlich später noch vertiefen.
Ich glaube, eine der größten Falschinformationen, die über das Selbstbestimmungsgesetz auch da rumschwirren, wo es ja nicht wenige davon gibt, ist, dass es um medizinische Maßnahmen gehen würde. Aber das ist ja einfach falsch. Wie ist denn jetzt der politische Prozess gewesen zu dem Status quo, wo wir uns befinden? Wir hatten jetzt einen Referentinnenentwurf zur Verbändebeteiligung. Aber wie ist es jetzt von diesen verschiedenen Urteilen durch das Bundesverfassungsgericht bis 2023 im Frühsommer gekommen? Vielleicht können wir noch mal eingehen auf die einzelnen Punkte, die vom Bundesverfassungsgericht von dem ursprünglich entstandenen und bestehenden TSG von 81 schon gekippt wurden.
Mich da auch nicht gerne mit beschäftigt, weil es tatsächlich auch immer wieder sehr, sehr heftig ist zu erleben, für welche Menschenrechtsverletzungen das TSG auch steht. Ich hatte vorhin ja auch schon erwähnt, dass es seit wirklich Jahren und Jahrzehnten in der Kritik steht. Und nochmal so zur Erinnerung, TSG trat Anfang der 80er Jahre in Kraft. Also das ist jetzt wirklich auch schon über 40 Jahre alt, das Gesetz. Und seither gab es auf der politischen Ebene nie eine Änderung. Das ist alles, was sich am TSG geändert hat, durch rechtliche Verfahren erstritten worden. Also es war immer das Bundesverfassungsgericht, was am Ende gesagt hat, diese oder jene Regelung ist verfassungswidrig, verletzt Grundrechte und darf deswegen nicht umgesetzt werden. Und da ging es am Anfang um so Fragen, für wen ist das TSG überhaupt zugänglich? Also zum Beispiel gab es ursprünglich eine Altersgrenze von 25 Jahren oder wurde dann so sukzessive erkämpft, dass eben auch die Änderung des Vornamens und des Geschlechtseintrags eben auch für jüngere Personen zugänglich ist. Es wurde auch an anderer Stelle erstritten, dass Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit einen Anspruch haben, wenn sie hier in Deutschland über längere Zeit leben, ihren Geschlechtseintrag zu ändern. Und was zwei Verfahren sind und zwei Beschlüsse vor dem Bundesverfassungsgericht, die wirklich auch sehr unter die Haut gehen, gab es bis 2008 die Regelung, dass Personen geschieden oder ledig sein mussten, um ihren Geschlechtseintrag zu ändern. Das heißt, Personen, die vielleicht auch sehr glücklich verheiratet waren, mussten sich scheiden lassen, um ihren Geschlechtseintrag ändern zu können. Und bis 2011 tatsächlich, und das liegt überhaupt nicht lange zurück, war es nötig, dass Personen sich Eierstöcke oder Hoden entfernen lassen mussten. Also das wird oft auch als Zwangssterilisation bezeichnet, um einfach nochmal zu verdeutlichen, was für ein krasser Einschnitt in auch die körperliche Unversehrtheit diese Regelung war. Da hat eben auch damals dann das Bundesverfassungsgericht gesagt, das ist so nicht möglich. Und seitdem ist diese Regelung ausgesetzt und es ist eben möglich, dass Personen auch ohne bestimmte OPs zu durchlaufen, ihren Geschlechtseintrag ändern. Es gibt auf jeden Fall jetzt auch schon sehr lange politische Debatten darüber, dass das TSG abgeschafft werden muss und dass es ein wirklich ganz neues Gesetz braucht. 2017 beispielsweise gab es schon auch eine interministerielle Arbeitsgruppe zu dem Thema. Damals hat auch das Deutsche Institut für Menschenrechte einen neuen Gesetzentwurf formuliert. In der letzten Legislaturperiode gab es gleich zwei Gesetzesentwürfe, einmal von der FDP und von den Grünen, die auch also sehr viele wichtige Forderungen umgesetzt haben. Und man kann das auch alles nochmal sozusagen in einen internationalen Kontext setzen und sagen, dass es auch zum Beispiel schon seit 2012 in Argentinien ein Selbstbestimmungsgesetz gibt. Also ein Gesetz, das wirklich anerkennt, keine Person weiß besser über die eigene geschlechtliche Identität Bescheid als die Person selbst. Und seither gibt es eben auch eine Reihe von weiteren Ländern in Südamerika, aber ob eben auch einige Länder in Europa, die ein Selbstbestimmungsgesetz haben. Also in Europa sind es mittlerweile knapp ein Dutzend Länder, die ein entsprechendes Gesetz eingeführt haben.
Vielleicht noch ein Lesetipp für den Sommer. Im Januar, als wir die Gedenkveranstaltung hatten im Bundestag für die queeren Opfer des Nationalsozialismus, gab es im Rahmenprogramm der Gedenkstunde mehrere ausführliche juristische Vorträge, die genau diese juristische Geschichte nochmal umfangreich nachzeichnen. Und die werden, soweit ich weiß, in diesem Sommer von der Magnus-Hirschfeld-Stiftung auch schriftlich veröffentlicht. Also haltet da noch Ausschau, falls ihr darüber noch viel mehr erfahren wollt.
Ja, in anderen Ländern gibt's das schon. Kann sich denn oder wieso hat sich denn die Bundespolitik davon nicht irgendwie motivieren lassen, nicht inspirieren lassen und eben auch gesehen, dass da ganz viele Horrorszenarien, die im Zusammenhang mit dem Selbstbestimmungsgesetz immer heraufbeschworen werden, eben gerade nicht zutreffen?
Ja, ich glaube, da können wir jetzt gerade nur Vermutungen formulieren. Aber ich meine, eine sehr naheliegende Vermutung ist natürlich, wir hatten jetzt bis 2021 für sehr, sehr viele Jahre am Stück eine Bundesregierung, in der auch die Union beteiligt war. Und ein Thema wie das Selbstbestimmungsgesetz, was sich eben sehr dezidiert eben für die Rechte von queeren Personen ausspricht, ist eben mit der Union, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, nicht zu machen. Vielleicht in ein paar Jahrzehnten schon, aber aktuell zumindest nicht. Da war es dann einfach nicht möglich, eine Bundesregierung dazu zu motivieren und zu sagen, wir brauchen hier wirklich ein progressives Gesetz. Also in der Zeit war es einfach nur möglich, dass aus der Opposition heraus oder eben durch juristischen Aktivismus dieses Gesetz immer wieder kritisiert wurde oder eben auch in Teilen außer Kraft gesetzt wurde. Und mir ist einfach nochmal ganz wichtig zu sagen, was da für eine Energie auch dahinter steckt. Also bis ein Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht landet, vergehen in der Regel Jahre. Personen müssen massiv finanzielle und emotionale Ressourcen mobilisieren, um die verschiedenen Verfahren auf den unterschiedlichen Ebenen durchzufechten. Und da habe ich wirklich einen ganz, ganz großen Respekt vor. Ich finde das wirklich extrem bedauerlich, dass es immer die Initiative von Einzelpersonen gebraucht hat, die so viel Kraft da reingesteckt haben, um in ihren Grundrechten respektiert zu werden. Und ich finde, das ist wirklich auch der ganz große Schritt, also die ganz große Änderung, die wir jetzt haben, dass es zum ersten Mal eine Bundesregierung gibt, die anerkennt, dass sie selbst aktiv werden müssen und dass das eben nicht immer wieder nur auf Druck vom Bundesverfassungsgericht passieren kann.
Und ich glaube, auch wenn wir 2023 haben, können wir auch an der Stelle einmal festhalten, dass Geschlechterverhältnisse immer noch Machtverhältnisse sind und alles an Debatten und an gesetzlichen Veränderungen, was aufzeigt, unweigerlich klar macht, dass diese Geschlechterverhältnisse nicht natürlich festgeschrieben sind und dass menschliche gelebte Vielfalt schon immer viel breiter aufgestellt ist als das. Destabilisiert für viele Menschen immer noch ihr Weltbild und die Machtverhältnisse, in denen sie sich täglich bewegen.
Und von denen sie auch profitieren.
Selbstverständlich.
Wieso verfangen denn gerade diese Horrorszenarien so gut? Wieso ist es möglich, dass populistische und rechte und rechtsextreme Gruppen so massiv Stimmung gegen Gesetz machen können, was ja eigentlich sie gar nicht wahrscheinlich betrifft in ihrem Leben?
Ja, also wir stellen auf jeden Fall fest, also Transfeindlichkeit ist natürlich kein neues Phänomen und es gibt einfach noch sehr viele transfeindliche Vorstellungen, die sich super leicht mobilisieren lassen. Also es gibt erfreulicherweise in den letzten Jahren immer mehr trans- und nicht-binäre Personen, die sich outen. Das merken wir auch an vielen Stellen, dass es mehr Berichte gibt von Personen, die sagen, oh, in der Klasse meines Kindes gibt es jetzt ein weiteres Transkind. Oder Personen haben den ein oder anderen Transcharakter in einer Serie kennengelernt oder kennen nicht-binäre MusikerInnen. Aber trotzdem sind da noch sehr viele Berührungsängste. Und wir stellen eben fest, das Selbstbestimmungsgesetz ist für viele Personen das erste Mal, dass sie sich wirklich mit Transgeschlechtlichkeit beschäftigen und da eben aber auch mit ihren eigenen Unsicherheiten konfrontiert werden. Was verstehe ich eigentlich unter Geschlecht? Habe ich jemals über meine geschlechtliche Identität nachgedacht? Bin ich mir da eigentlich wirklich so sicher? Passt der Eintrag, den ich nach Geburt bekommen habe, wirklich auch zu meiner Identität? Und ich glaube, wenn Leute mit dieser ehrlichen Verunsicherung rausgehen würden und ins Gespräch kommen, dann wären wir an einer ganz anderen Stelle. Aber ich denke, ganz viele Leute verhandeln diese Verunsicherung erstmal auch mit einer gewissen Aggression nach außen, indem sie das abwerten und eben sehr stark darauf beharren, es sollte sich nichts ändern. Wir haben ähnlich aufgeladene Kämpfe rund um geschlechtergerechte Sprache. Da geht es auch sehr viel darum, wie gehen wir eigentlich mit geschlechtlicher Vielfalt in unserer Gesellschaft um. Das Selbstbestimmungsgesetz ist, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, im Kern eine personenstandsrechtliche Reform. Es geht um ein sehr, sehr trockenes Thema, wie ein relativ kleiner Teil der Gesellschaft den Geschlechtseintrag und wenn gewünscht auch Vornamen oder nur die Vornamen ändern kann. Und da merken wir aber auch, dieser ganze Aspekt des Geschlechtsantrags, das wird enorm dramatisiert und krass aufgeladen. Was hat das für eine Bedeutung für die Gesellschaft? Und dann kommen eben diese ganzen Debatten rund um, was bedeutet das eigentlich für Frauenhäuser? Oder wie können Kinder und Jugendliche dann ihren Geschlechtseintrag ändern? Sind dann irgendwann alle Jugendlichen trans? Also diese ganzen Theorien, die eher eben Verschwörungserzählungen auch oft sind, werden dann einfach so ausgepackt und man merkt einfach, Leute sind da emotional auf eine gewisse Weise angefasst. Ein so trockenes Thema, so viele Ängste aufmachen kann.
Ich glaube, das ist ein guter Punkt, den Kalle erwähnt, dass viele Menschen vielleicht in erster Linie mit Aggression und Ablehnung reagieren, weil sie da selbst vielleicht ein Stück weit auch Fragezeichen haben, die sie wegschieben. Das bedeutet natürlich nicht, dass die Mehrheit der Gesellschaft tatsächlich in einer Situation wäre, vielleicht den Personenstand ändern zu wollen. Aber wir teilen uns definitiv immer noch eine Gesellschaft, in der geschlechtliche Identität, aber vor allem auch die Rollenvorstellungen, die daran geknüpft sind, gar nicht mal so flexibel verhandelt werden. Und ich habe schon den Eindruck, dass manchmal Menschen auf eine Art reagieren, die man vielleicht beschreiben könnte als, entschuldige bitte, ich habe mich immer an die Regeln gehalten, ich halte die für unverhandelbar und ich habe kein Verständnis dafür, dass du jetzt nicht bereit bist, das zu tun und dass du jetzt so viel Raum damit einnimmst und das als verhandelbar darstellst, wenn ich vielleicht schon seit Jahren oder Jahrzehnten Teile meines eigenen Selbstverständnisses oder meines Rollenverständnisses an gesellschaftliche Vorstellungen angepasst habe, weil mir auch nicht klar war, dass es hätte anders laufen können. Also auch vielleicht ein Erfahren von Ungerechtigkeit in der eigenen Biografie.
Ja, voll. Also da gehe ich auch total mit. Also ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass alle GegnerInnen des Selbstbestimmungsgesetzes im Kern irgendwo oder tief in sich drin eine Aushandlung über eine vielleicht eigene Transgeschlechtlichkeit haben, sondern einfach diese Vorstellung von Geschlecht und das geht in alle Bereiche rein. Ne? Auch wie lebe ich innerhalb dieser Zweigeschlechterordnung und habe ich da nicht vielleicht auch den Frust mit manchen Themen? Also das kann ein Cis-Typ sein, der sich denkt, ah, ich hätte früher auch gerne Nagellack getragen und habe mir das nicht erlaubt. Oder es kann eine Cis-Frau sein, die sagt, ah, ich habe es total satt, dass ich irgendwie in so eine Hausfrauenrolle gesteckt wurde, habe mich dabei jetzt irgendwann auch an einem gewissen Punkt mit abgefunden und finde das jetzt mega frustrierend, dass andere Leute mehr Möglichkeiten haben.
Wie sind wir denn überhaupt zu dieser aufgereizten Stimmung in der Öffentlichkeit gekommen, wo auch immer wieder menschenrechtsverachtende Positionen als vermeintliche valide Gegenposition zu Selbstbestimmung und zu Menschenrechten gestellt werden? Vielleicht können wir nochmal so einen kleinen Recap machen, was passiert ist, seit der Koalitionsvertrag verabschiedet wurde, seit wir die Ampelregierung haben.
Ja, also genau, der Koalitionsvertrag hat erstmal ganz klar festgehalten, dass das Transsexuellengesetz soll abgeschafft werden, es soll ein Selbstbestimmungsgesetz kommen. Es wurde auch schon klar gesagt, dass ein Verfahren vor dem Standesamt in Zukunft wirklich den Rahmen bieten soll, damit Personen ihren Geschlechtseintrag ändern können. Und dann wurden Eckpunkte vorgestellt. Dazwischen, zwischen Koalitionsvertrag und den Eckpunkten lag ein gutes halbes Jahr, also seit Ende Juni 2022 lagen dann die Eckpunkte vor, die einfach schon mal grob abgesteckt haben auf eine Handvoll Seiten, was das Selbstbestimmungsgesetz im Kern umfassen soll. Das wurde auch ziemlich stark wahrgenommen. Also Bundesminister Buschmann und Bundesministerin Lisa Paus haben das in der Bundespressekonferenz auch vorgestellt. Es gab zahlreiche Medienberichte. Es gab auch in der Bundespressekonferenz selber verschiedenste Nachfragen, die auch schon wieder in diese Richtung gingen. wo man sich fragt, okay, was ist so der Hintergedanke hinter dieser Frage? Also all die Themen, die wir schon sehr oft gehört haben rund um, es gibt jetzt so viele Transjugendliche, Trans als Trend, mögliche Gefährdung in Frauenhäusern und so weiter, wurden da schon auch aufgemacht. Und dann hat das nochmal eine ganze Weile gedauert, fast ein Jahr, bis der Referentenentwurf vorgelegt wurde. Der wurde dann tatsächlich Anfang Mai präsentiert und bis Ende Mai war es möglich für Verbände eine Stellungnahme einzureichen. Und was wir in Deutschland erlebt haben, was so das Sprechen über Transgeschlechtlichkeit angeht, kann ich sagen, schon allein in den 3 Jahren oder 3,5 Jahren, in denen ich jetzt beim Bundesverband Trans bin, dass es eine immer stärker polarisierte Debatte ist, die geführt wird. Und ich würde aber sagen, das ist nicht nur in Deutschland ein Phänomen, sondern das ist international, dass es mehr Sichtbarkeit gibt, wie ich vorhin schon gesagt habe, aber auch mehr Personen, die sich gegen diese Sichtbarkeit aussprechen oder gegen die Stärkung der Rechte von trans- und nicht-binären Personen. Und da gibt es unterschiedlichste Gruppierungen, hattest du ja vorhin auch schon angesprochen, Kerstin, ne, die da zusammenarbeiten, einerseits aus dem rechten, rechtsextremen Spektrum. Wir sehen auch, dass es christlich-fundamentalistische Gruppen gibt, die sich da stark einbringen. Das ist jetzt auch nichts Neues, dass diese Gruppen queerfeindlich agieren. Man merkt aber eben auch, dass sich da eine gewisse inhaltliche Verschiebung ergibt. Also was vielleicht vor 10, 15 Jahren nochmal stärker so Themen der sexuellen Vielfalt waren, die diese Gruppen im Fokus hatten, wird jetzt immer mehr auch das Themenfeld geschlechtliche Vielfalt. Und oft ist es eben auch so, also dass Bashing gegen Transpersonen oder Stimmungsmache gegen das Selbstbestimmungsgesetz eine Art kleinster gemeinsamer Nenner ist dieser Gruppen und es da auch zu immer mehr Allianzbildung gibt. Und wer jetzt quasi nochmal so ganz neu mit dazu kommt, sind sogenannte TERFs, also trans-exkludierende RadikalfeministInnen, wobei auch sehr viel darüber gestritten wird, ob diese Personen wirklich das Wort Feminismus für sich claimen können. Aber das sind eben Personen, die eben aus einer vermeintlich feministischen Positionierung heraus Stimmung gegen Transpersonen machen. Wichtig finde ich aber auch nochmal so in dem Kontext hier zu erwähnen, dass es auch schwul-lesbische Gruppen gibt, die sich innerhalb dieser Gruppen verorten. Also in Deutschland zum Beispiel die LGB Alliance, die sagen, wir sind für sexuelle Vielfalt, aber wir sind gegen die Inklusion oder die Stärkung von Rechten von Transpersonen. Und das ist auch ein Punkt, worüber auf jeden Fall in queeren Kontexten gesprochen werden muss und wo es auf jeden Fall Solidarität braucht. Also dass wir wirklich eine breite queere Bewegung haben. Was man insgesamt sagen kann, all diese Gruppen verbreiten sehr viele Desinformationen zum Selbstbestimmungsgesetz. Und oft ist es auch gar nicht so leicht zu erkennen, wer jetzt hier mit wem zusammenarbeitet, weil sich manche Gruppierungen natürlich auch dann eher als links inszenieren, während sie dann doch sehr starke Kontakte auch in rechte Szene haben.
Welche Rolle spielt die Medienberichterstattung und die aktive Stimmungsmache in der Politik und in dem Gesetzgebungsprozess? Viele PolitikerInnen sprechen ja auch mit den Medien und auch das beeinflusst dann die öffentliche Stimmung.
Naja, genau genommen können wir natürlich nicht nachweisen, welche PolitikerInnen welche Medien konsumieren oder mit wem sie gesprochen haben, sondern das, was wir auf jeden Fall beobachten können, ist, dass im Gesetzesentwurf, der uns vorliegt, eben mehrere Passagen verankert sind, die wir darauf direkt zurückführen können, dass diese geschürte Panik gehört worden ist. Und dass es ein Bedürfnis danach gab, das in irgendeiner Form im Text abzubilden, auch an Stellen, wo im Grunde nur klargestellt wird, worauf sich dieses Gesetz nicht auswirkt. Es wirkt sich auch nicht auf die Straßenverkehrsordnung aus. Das steht da aber nicht drin, denn da hat niemand Panik geschürt. Und so gibt es eben auch keine Auswirkungen auf das Hausrecht, keine Auswirkungen auf das AGG. Aber diese Sätze sind definitiv in diesem Text gelandet, weil die Stimmungsmache so laut und so erfolgreich war. Das ist bedauerlich, weil es ja genug ExpertInnen und zivilgesellschaftliche Verbände gibt, die ganz, ganz klar hinter der Absicht dieses Selbstbestimmungsgesetzes stehen, nämlich die Selbstbestimmung von Transinter- und nicht-binären Personen zu stärken. Und ich ärgere mich auch darüber, dass so wichtig dieses Gespräch ist, dass wir schon wieder so viel Zeit darauf verwenden, Vorurteile zu entkräften, Zeit, die wir darauf verwenden könnten, um im Positiven darüber zu sprechen, was betroffene Personen eigentlich bräuchten, wie ihre Rechte eigentlich gestärkt werden könnten. Also um einen Punkt aufzugreifen, der Punkt von Frauenhäusern, die Frauenhauskoordination ist ja auch uneingeschränkt positiv diesem Gesetz gegenüber und hat immer und immer wieder klargestellt, dass sie diese Sorgen für unberechtigt hält. Was allerdings viel zu wenig Sichtbarkeit erfährt, ist ja die Tatsache, dass Transinter- und nicht-binäre Personen, genau wie queere Personen, ja einerseits schon lange auch Schutz in Frauenhäusern oder in Schutzhäusern bekommen, weil die ohnehin privatrechtlich geregelt sind und individuell über eine geeignete Aufnahme entscheiden, aber tatsächlich immer noch große Schwierigkeiten haben, angemessene Versorgung zu finden, weil es ein so starr vergeschlechtliches Bild von geschlechtsspezifischer Gewalt gibt, weil die Analyse davon, wie Gewalt in Familien und in Intimpartnerschaft, in Partnerinnenschaft passiert, immer noch so stark darauf angelegt ist, da auch ein Machtverhältnis zu reflektieren, das erstmal davon ausgeht, dass es eine männliche und eine weibliche Person in dieser Beziehung gibt. Und das negiert natürlich auch ganz spezifische Machtungleichheiten in queeren Beziehungen oder auch in Beziehungen mit transinter- und nicht-binären Personen und auch spezifische Gewaltformen und Kontrollmechanismen, die gegen diese Personen eingesetzt werden, in einer Gewaltsituation, in einer intimen Partnerinnenschaft. Und wir könnten wesentlich mehr Zeit darauf verwenden, darüber zu sprechen, was Menschen eigentlich brauchen, wenn sie dem Risiko von familiärer oder in Anführungszeichen häuslicher Gewalt, ich mag den Begriff nicht, wenn sie diesem Risiko ausgesetzt sind. Das wäre konstruktiv. Wie wär's?
Ja, ich würde noch mal kurz auf diese Ausgangsfrage eingehen, also weil ich finde das total wichtig, aber was du aufgemacht hast, es findet eine starke Diskursverschiebung statt. Also wir sprechen immer wieder sehr viel darüber, was sind diese Ängste, die sich auf das Selbstbestimmungsgesetz beziehen und stellen auch immer wieder fest, international, diese Fälle sind nicht eingetreten, die da als Schreckgespenst in verschiedenen Medien bedient werden. Und gleichzeitig muss man eben sagen, also diese Diskursverschiebung, die hat natürlich einen Effekt gehabt. Wenn wir auf den Referentenentwurf gucken, gibt es verschiedene Regelungen, können wir auch gerne gleich nochmal im Detail drauf eingehen, die eine direkte Reaktion auch darauf sind, dass Politik hier versucht, von vornherein bestimmte Ängste zu entkräften. Kann man überlegen, ist es ein strategisch sinnvolles Vorgehen oder öffnet man damit eigentlich nochmal mehr Tür und Tor, dass noch weitere Ängste eingebracht werden und am Ende dieses ganze Selbstbestimmungsgesetz diesen Namen immer weniger gerecht wird. Ich würde sagen, Medien war ja auch ein Teil der Frage, welche Rolle haben Medien oder wie wichtig sind sie? Und da würde ich sagen, sie haben natürlich eine ganz, ganz große und wichtige Aufgabe zu vermitteln und darüber aufzuklären, was bedeutet das Selbstbestimmungsgesetz wirklich relativ trocken, das runterzubrechen und den Leuten zu vermitteln und gleichzeitig aber auch darüber zu sprechen, was sind denn eigentlich die Lebensrealitäten und die Anliegen und welche Punkte werden vielleicht auch noch nicht ausreichend im Selbstbestimmungsgesetz bedacht. Also es ist ja auch okay, dass ein Gesetz nicht alle Probleme von Transpersonen löst. Das ist auch nicht die Erwartung bei uns beim Bundesverband Trans. Aber es muss ja nochmal eine Möglichkeit geben, über dieses Gesetz zu sprechen und nicht aus Perspektive der GegnerInnen darüber zu denken. Also genau diese Fragen so rund um beispielsweise Unterbringung in Schutzräumen, da gibt es natürlich auch ein Interesse, aus Transperspektive darüber zu sprechen. Und dann gibt es einzelne Einrichtungen, die haben sich auf dem Weg gemacht. Da gibt es auch interne Diskussionen, wie kann das so laufen, dass das Arbeiten wirklich auch diskriminierungssensibel gestaltet ist. Gleichzeitig gibt es natürlich aber auch immer wieder Problemfälle, wo Personen keine Unterstützung bekommen oder eben doch Diskriminierung und Ausgrenzung erfahren. Und diese Diskursverschiebung, die wir aktuell beobachten durch die GegnerInnen, führt eben dazu, dass wir an diese progressiven oder auch lösungsorientierten Gespräche nicht mehr herankommen. Wir sind einfach nur noch an dem Punkt, ein Gesetz immer wieder zu erklären und zu versuchen, das Gute darin zu verteidigen und nochmal ein paar schlechte Kritikpunkte wegzudiskutieren. Aber es ist eigentlich nicht mehr möglich, dieses grundsätzlich gute Vorhaben, die Stärkung der Grundrechte, wirklich in den Fokus zu setzen.
Keine News vom LSVD mehr verpassen. Jetzt im kostenlosen Newsletter eintragen. lsvd.de oder folgt uns bei Instagram unter lsvd-bundesverband.
Möchtet ihr dann über einzelne Punkte, die kritisch am Entwurf sind, sprechen oder lieber nicht?
Ich glaube, es ist schon wichtig, das zu benennen. Also ich denke, die Kritikpunkte am Referentenentwurf, und da sehe ich eben auch zwei Ebenen darin. Also da sehe ich jetzt einerseits Punkte, wo ich sage, okay, das hat jetzt wirklich auch was mit dieser Debatte zu tun. Und mit diesem Blick auf trans, intergeschlechtliche Personen und nicht-binäre Personen, der so extrem misstrauisch ist. Und es gibt auch Regelungen, wo ich sage, das hat jetzt wirklich was mit den Lebensrealitäten auch zu tun. Hier muss nochmal nachgebessert werden. Hier kann auch bis zum gewissen Grad einfach auch eine gewisse Fehlinformation oder Unwissenheit noch vorliegen, wo man sagt, okay, das ist der Grund, warum jetzt eine bestimmte Regelung nicht besser geworden ist.
Und bei dem Thema Missbrauchsszenario oder auch misstrauische Haltung gegenüber trans-, inter- und nicht-binären Personen habe ich als einen der lautesten Kritikpunkte auch das Thema Frist für das Inkrafttreten der Personenstandsänderung wahrgenommen.
Genau, also da geht es einerseits um die Wartezeit, also wie lange eine Person nach dem Termin beim Standesamt darauf warten muss, dass die Personenstandsänderung in Kraft tritt, und andererseits um die Sperrfrist, also wie lange die Person dann warten müsste, sollte sie noch einmal die Entscheidung treffen, ein zweites Mal oder ein weiteres Mal den Personenstand. Da sind wir uns, glaube ich, in beiden Verbänden einig, dass wir beide diese Fristen gerne ersatzlos streichen würden aus dem Gesetzesentwurf, weil sie nicht gerechtfertigt sind. Sie sind nicht erforderlich. Es gibt überhaupt keine Anzeichen dafür, dass trans-, inter- und nicht-binäre Personen da übereilte Entscheidungen treffen, vor denen wir sie in einem Verwaltungsverfahren auf diese Art auf irgendeine Weise bewahren müssten, sondern ganz im Gegenteil, wir wissen schon sehr lange und aus verschiedenen Studien und gerade auch zum Beispiel aus Studien mit jungen Menschen, dass Jahre vergehen, bis Menschen an einen Punkt gelangen, an dem sie in der Lage und bereit sind, tatsächlich mit ihrem Umfeld darüber zu sprechen, wie sie sich eigentlich selbst erleben und wie sie gerne von ihrem Umfeld erlebt werden würden. Und wir können davon ausgehen, dass der Zeitpunkt, wo eine Person sich damit an ein Standesamt wendet, ein Zeitpunkt ist, den die Person sich sehr genau überlegt hat und es da wirklich keine große Gefahr von Missverständnissen gibt. Und dazu kommt eben auch, dass es durchaus andere Anlässe gibt, bei denen wir bereits in der Lage sind, im standesamtlichen Setting sehr schnell sehr gravierende Änderungen vorzunehmen, bei denen es auch keine Wartezeiten und keine Sperrfristen gibt. Und ich glaube, zwei sehr eingängliche Beispiele sind eben zum Beispiel eine Eheschließung oder die Anerkennung einer Vaterschaft.
Ja, genau. Also zu den Fristen habe ich gar nicht mehr so viel hinzuzufügen, außer eben nochmal zu unterstreichen, es ist einfach wieder diese Idee, trans, intergeschlechtliche und nicht-binäre Personen wissen nicht so richtig, was sie da eigentlich tun. Und genau dem soll ja das Selbstbestimmungsgesetz gegenübergestellt werden, um wirklich Leuten diese Entscheidung selbst zu ermöglichen und auch wirklich das Vertrauen in Personen zu setzen, dass sie da eine wohlüberlegte Entscheidung treffen. Und was daran eben anschließt, sind diese ganzen Debatten rund um das Hausrecht, was auch wieder in diesem ganzen misstrauischen und transfeindlichen Diskurs begründet ist. Was hier nochmal also besonders hervorgehoben werden muss, ist, dass immer eine sehr transfeindliche oder transmisogyne, also feindlich gegenüber Transfrauen Vorstellung eben mitschwingt, da einfach davon ausgegangen wird in dieser ganzen Argumentation, dass bestimmte Räume weniger sicher werden, dadurch, dass eben auch Transfrauen anwesend sind. Und das ist ein Generalverdacht, eine pauschale Vermutung, dass Transfrauen sich übergriffig, grenzüberschreitend, gewaltausübend verhalten würden. Und das kann aus unserer Perspektive beim Bundesverband Trans einfach nicht so stehen bleiben. Also es wird auch manchmal dann argumentiert, naja, diese Regelungen stehen drin, damit nicht Cis-Männer bestimmte Möglichkeiten missbräuchlich nutzen könnten. Gleichzeitig muss man sagen, dieser Generalverdacht wird eben alle Transfrauen, transfeminine Personen, Interfrauen sehr stark treffen und eben an vielen Stellen, wenn es dann darum geht, bestimmte geschlechtergetrennte Räume zu nutzen, immer vor ein Fragezeichen stellen. Kann ich dorthin gehen oder werde ich in meiner geschlechtlichen Identität nicht respektiert? Was wollen Menschen dann von mir sehen? Und wir reden hier wirklich um eine ganz große Breite an geschlechtergetrennten Räumen. Also wir finden im Begründungstext des Gesetzesentwurfs beispielsweise das Themenfeld Toiletten und Umkleidekabinen. Wir finden was zu Frauenhäusern. Wir finden was zu Sportvereinen, zu Frauensaunen. Die waren ja auch medial sehr präsent. Es geht aber sogar bis in den Justizvollzug. Und an ganz, ganz vielen Stellen finden wir eben auch eine Täter-Opfer-Umkehr im Denken. Also, dass einfach total unter den Teppich gekehrt wird oder an keiner Stelle mit keiner Silbe erwähnt wird, wie Gewalt betroffen, vor allem eben auch Transfrauen sind. Oder welches Problem es eben auch für Transfrauen im Justizvollzug gibt, wenn sie in einer Männerhaftanstalt sind, also welcher Gewalt sie dort ausgesetzt sind. All diese Themen sind enorm wichtig zu diskutieren. Das hatten wir ja vorhin ja auch schon so mal angesprochen mit Bezug auf die anderen Schutzräume. Aber es kommt halt einfach in dem Gesetzestext nicht vor, müsste auch nicht. Aber es in dieser Form zu thematisieren, ist eben absolut schwierig.
Und was sind Punkte an dem Gesetz, die noch nachgebessert werden dürfen, die du eben, Kalle, angesprochen hattest, die von Nichtkenntnis von trans-, inter- und nicht-binären Lebensrealitäten zeugen?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass das Thema Elternschaft einer dieser Punkte ist. Da finden wir in dem Gesetzestext einerseits eine Regelung, dass ungefähr alles beim Alten bleiben soll. Und gleichzeitig versteckt sich dort auch eine abstammungsrechtliche Reform durch die Hintertür. Also es soll gerade für Transfrauen, transfeminine Personen, Interfrauen, die ein Kind zeugen, biologisches Elternteil sind, schwieriger werden, als elternteilrechtlich anerkannt zu werden. Also das ist alles ein ziemlich kompliziertes Feld, aber um es zumindest einigermaßen runterzubrechen. Bisher war es eben auch möglich, durch Ehe oder vor dem Standesamt die Elternschaft anzuerkennen als nicht gebärendes Elternteil, wenn die Person irgendwann mal einen männlichen Eintrag hatte. Und das soll genommen werden. Also in Zukunft soll eben nur noch die gerichtliche Anerkennung möglich sein. Und das bedeutet eben wieder, ähnlich wie bei der Stiefkindadoption bei Regenbogenfamilien mit cis-lesbischen Eltern beispielsweise, dass ein Kind erstmal nur ein Elternteil hat und es dann ein Gerichtsverfahren braucht. Und da weiß man auch immer nie genau, wie lange das dauert. Und da sagen wir, das ist natürlich nicht im Interesse der Eltern, aber eben auch vor allem nicht im Interesse des Kindes. Das war eben so der eine Punkt. Offenbarungsverbot wäre nochmal ein anderes Themenfeld, wo ich sagen würde, hier werden die Perspektiven von trans- und nicht-binären Personen noch nicht ausreichend mitgedacht. Das Offenbarungsverbot hat in der aktuellen Ausgestaltung auf jeden Fall Schutzlücken. Und Kinder und Jugendliche ist so ein weiterer Themenbereich, wo ich sage, Minderjährigen die volle Selbstbestimmung ab 14 Jahren zu ermöglichen, wäre enorm wichtig, um gerade auch Jugendliche ohne Unterstützung der Eltern die geschlechtliche Selbstbestimmung zu ermöglichen. Also das sind Punkte, wo wir sagen, diese Regelungen, wie sie jetzt stehen, haben eine negative Auswirkung oder tragen nicht ausreichend zur Verbesserung der Lebensrealitäten von trans- und nicht-binären Personen bei. Deswegen setzen wir uns auf jeden Fall hier auch noch für Verbesserungen ein.
Ich kann das noch ergänzen, obwohl natürlich alles Wichtige schon gesagt worden ist. Ich finde den Hinweis sehr wichtig, dass es natürlich auch aus der Perspektive von trans-, inter- und nicht-binären Personen und aus der Perspektive der Menschen, die dieses Gesetz voranbringen wollen, ganz klar darum geht, Kinder und Jugendliche zu schützen. Und das wird ja aus anderer Perspektive einfach sehr für die Stimmungsmache gegen das Gesetz verwendet. Aber wie Kalle richtig sagt, Kinder haben Rechte. Die UN-Kinderrechtskonvention erinnert uns auch gerne daran, dass Kinder ein Recht auf ihre Eltern haben. Es gibt absolut keinen Anlass, ihnen das zu verwehren. Ja, auch der Punkt mit der Selbstbestimmung ab 14 ist, glaube ich, besonders eindringlich, wenn wir uns vorstellen, in welche Situation eine jugendliche Person gerät, wenn sie eben tatsächlich gerichtlich gegen den Willen ihrer Erziehungsberechtigten durchsetzen muss, dass sie ihren Personenstand ändern möchte und in welche Situation das junge Menschen bringt, die oft mit genau diesen Erziehungsberechtigten ja noch auf absehbare Zeit unter einem Dach leben und die tatsächlich finanziell und in ihrem täglichen Überleben von diesen Personen auch weiterhin abhängig sein werden. Und da schließt sich der Kreis dann auch wieder zum Thema familiäre Diskriminierung, Ausgrenzung und Gewalt. An der Stelle ist es absolut gerechtfertigt, dass wir bitte gerne noch mehr über das Wohl von Kindern und Jugendlichen nachdenken und sprechen.
Ich glaube, die ausführliche Fassung müsst ihr selber lesen. In den Stellungnahmen der beiden Verbände. Und ich wollte noch erwähnen, dass wir auch eine ausführliche Folge zum Thema Abstammungsrecht schon gemacht haben. Dieses Gesetz, wann könnte das kommen? Wie ist der weitere legislative Prozess? Gibt es da schon irgendwelche Infos, wann man endlich als trans-, inter- und nicht-binäre Person seinen Geschlechtseintrag selbstbestimmt ändern lassen können soll?
Ich kann mich ja mal in der groben Schätzung versuchen. Also das mache ich regelmäßig und ich muss sie aber auch regelmäßig korrigieren. Aber was wir jetzt gerade sagen können, ist, wir haben auf jeden Fall gehört, dass der Entwurf für ein Selbstbestimmungsgesetz sehr, sehr schnell ins Kabinett kommen soll, voraussichtlich auch noch vor der parlamentarischen Sommerpause. Gleichzeitig kam auch die Info, dass das Selbstbestimmungsgesetz dann im Bundestag vermutlich recht kurz nach der parlamentarischen Sommerpause in die erste Lesung gehen soll. Dann braucht es natürlich nochmal eine Ausschussanhörung in der zweiten und dritten Lesung, die oft zusammengeführt wird. Kann das Gesetz dann abgestimmt werden? Ich würde mal sagen, das Gesetz könnte bis Ende des Jahres verabschiedet sein, also Daumen sind gedrückt. Aber es kann natürlich auch wie in den letzten Monaten an der einen oder anderen Stelle zur Verzögerung kommen und dann verschiebt sich der ganze Prozess nach hinten. Wichtig ist allerdings, also wenn das Gesetz verabschiedet ist, muss es dann erstmal noch im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden und dann vergehen nochmal 3 bis 4 Monate, bis es tatsächlich in Kraft tritt. Also das ist etwas, was wir aus dem Referentinnenentwurf jetzt schon wissen, dass zwischen der Verkündung, so heißt es ganz offiziell, und dem Inkrafttreten nochmal eben 3 bis 4 Monate ungefähr liegen. Also wenn man das jetzt alles zusammenrechnet, würde ich sagen, es wäre alles optimal gelaufen, wenn im April oder Mai nächsten Jahres das Gesetz wirklich in Kraft ist und Leute dann zum Standesamt gehen können, um ihren Vornamen und Geschlechtsantrag zu ändern.
Wir haben also auf jeden Fall noch fast ein ganzes Jahr, 10 Monate eventuell vor uns. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, wie Personen diesen Prozess begleiten können, andere bilden können, sich selbst bilden können, in diesen 10 Monaten?
Ja, ich denke, wir brauchen auf jeden Fall noch einiges an Druck, damit das Selbstbestimmungsgesetz kommt. Und wir brauchen auch noch einiges an Druck, damit die Kritik, die wir jetzt ganz ausführlich in unsere Stellungnahmen geschrieben haben, auch umgesetzt wird. Also ihr habt gehört, das Selbstbestimmungsgesetz ist ein extrem wichtiges Unterfangen und Anliegen, aber gleichzeitig gibt es eben noch Aspekte daran, die auf jeden Fall verbessert werden müssen. Und dafür brauchen wir die Solidarität der gesamten queeren Community. Es ist jetzt noch CSD-Saison. Das ist auch eine Zeit, um bestimmte Forderungen auf die Straße zu tragen. Es ist immer eine Möglichkeit, auf regionaler Ebene Veranstaltungen zu organisieren, noch mehr Menschen zum Selbstbestimmungsgesetz aufzuklären und zu informieren. Wir haben vor einiger Zeit gemeinsam zwischen LSVD und Bundesverband Trans eine Broschüre herausgegeben, soll Geschlecht jetzt abgeschafft werden. Da gibt es immer noch ein paar Druckexemplare, die können unter die Leute gebracht werden. Gibt es auch als PDF, man muss nicht unbedingt ganz praktisch Papier durch die Gegend tragen. Aber in dieser Broschüre wird auch einfach nochmal grundsätzlich erklärt, was ist das Selbstbestimmungsgesetz, wie kann man bestimmten Vorannahmen entgegnen, weil es ist total wichtig, eben diese Fehlinformation nicht einfach stehen zu lassen, sondern hier wirklich auch etwas entgegenzusetzen. Es wird sicherlich Petitionen oder Ähnliches geben zum Mitzeichnen oder Aufrufe, Abgeordnete anzuschreiben. So viel möchte ich einfach schon mal anteasern. Da sind wir noch in der gemeinsamen Planung und Umsetzung, aber wir melden uns auf jeden Fall, sobald wir hier mehr Support gebrauchen können.
Alle Infos findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes. Möchtet ihr gerade noch was zum Abschluss hinzufügen?
Ich glaube, ich würde gerne nochmal die Frage aufgreifen, was Menschen aktuell tun können, um bis zu diesem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes Selbstbestimmung zu unterstützen. Alles, was bereits gesagt wurde, ist natürlich völlig richtig und bezieht sich aber eben auf diese politische und Lobby-Ebene. Wir dürfen natürlich nicht aus dem Fokus verlieren, dass es ja hierbei einfach um Einzelpersonen, um Menschen geht, die gerade massiv, weil sie selbst betroffen sind, die Kraft eben aufwenden müssen, um diesen Prozess voranzubringen und die, auch wenn sie sich dazu entscheiden, da jetzt nicht gerade politisch aktiv zu sein oder wenn sie in einem ganz anderen Bereich arbeiten, die sich eigentlich vor dieser ganzen medialen Debatte kaum in Sicherheit bringen können. Das ist gerade etwas, das wir auf allen Seiten mitbekommen und es ist unfassbar anstrengend und verletzend und beängstigend und vielleicht wäre es eine Möglichkeit, dass auch ein bisschen mehr Energie da reinfließt, tatsächlich transinter und nicht-binäre Personen in eurem Umfeld, in eurem Leben besser unterstützt, besser begleitet werden können. Und zwar nicht, indem sie auch noch in ihrer Freizeit ausführlich erklären müssen, wie jetzt diese Gesetzgebung funktioniert, sondern indem sie einfach mal öfter gefragt werden, wie es ihnen geht, was sie brauchen, ob man ihnen was Nettes kochen kann, ob sie in eine transfreundliche Sauna mitkommen wollen. Weil wir das auf jeden Fall nur gemeinsam überleben und nur mit Solidarität und mit guten Zeiten.
Vielen Dank, dass ihr beide heute zu Gast wart im Respekt-Podcast. Und wir updaten euch auf jeden Fall bezüglich des Gesetzgebungsverfahrens, stellen nochmal alle Infos in die Shownotes. Vielen Dank an euch beide.
Danke dir.
Danke dir.
Hilft zu Aufklärung für die Lebensrealität von LSBTQ, politische Themen und die neuesten Podcast-Folgen immer in deinem Social-Media-Feed? Dann folg uns auf Instagram, Facebook, Twitter, TikTok und so weiter. Wir freuen uns darauf, mit dir in respektvollen Austausch zu gehen und zu hören, was dir gerade an Themen wichtig ist. Feedback zum Podcast an podcast@lsvd.de. Bis zum nächsten Mal, eure Kerstin.
Das war Respekt, der Podcast vom LSVD. Mehr vom Lesben- und Schwulenverband im Netz. lsvd.de